Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Teil des Gesprächs mit Andrea Azize-Güvensch und Thorsten Haag von der Gruppe Thymata, die uns etwas mehr Informationen über den Sufismus geben möchten, als wir das so im Allgemeinen hier erfahren können. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Errahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim. Amen.
Liebe Azize, lieber Thorsten, am Ende der letzten Stunde haben wir von euch ja wirklich Erstaunliches über die Gesundheitsvorsorge der alten Turkvölker erfahren. Jetzt möchte ich gern zuerst einmal zum Drehtanz der Derwische kommen, der für uns westliche Besucher ja wunderschön anzuschauen ist, eigentlich unbeschreiblich magisch und allein beim Zuschauen schon in eine andere Dimension versetzen kann.
Also eigentlich heißt es Sema, Sema, weil es ja nicht nur der Tanz ist, sondern es ist ein Gebet mit eben dem Sikr, was Thorsten vorhin schon erwähnt hat. Das ist eigentlich das Wichtigste und eben auch der Musik, mit dieser speziellen Musik der Ilahis.
Könnt ihr mir ein bisschen über die Bedeutung der Körperhaltung sagen?
Im Tanz, in der Drehung liegen verschiedene Symbole. Das mit den Händen ist erstmal eine Gestik, die empfangen möchte, die rechte Hand empfängt. Wir empfangen und nutzen unseren Körper als Organ, durch den es durchfließt, und durch unsere linke Hand geben wir es weiter an die Erde, an die Umgebung. Wir wollen es nicht für uns behalten. Wir nutzen unseren Körper, unser Dasein, um es zu teilen, um zu empfangen und zu geben. Das ist das Symbol. Das Drehen an sich ist das Symbol oder auch die Bewegung unserer ganzen Umgebung, die Umgebung des Kosmos, der Planeten, die Umgebung unserer Erde, auf der wir uns bewegen, die in der Drehung ist. Und wir reihen uns ein in diese Drehung. Und gleichzeitig ist es ein Ganzkörpergebet, sage ich immer, weil es diese Drehung verursacht natürlich auch erstmal Schwierigkeiten wie Schwindel oder Übelkeit. Das heißt, unser Gehirn, unser Organismus muss diese Bewegung adaptieren. Und sobald wir uns daran gewöhnt haben, können wir darin versinken. Und dann gibt es Zustände, dass, wenn der Verstand zurückkommt, Widerstände kommen, Fragen wie: Das ist verrückt, was du da machst. Warum drehst du dich? Dass wir bemerken, wir kommen aus dem Tritt, der Schwindel kann zurückkommen. Und je länger wir es praktizieren, umso mehr hilft uns diese Bewegung mit dem ganzen Körper, zentriert zu bleiben, nach innen zu lauschen, in diesem Gottesgedenken zu bleiben. Und die Welt um uns herum, wir sagen ja auch im Islam, egal wo du hinschaust, du siehst Gottes Angesicht. Und in der Drehbewegung wird die ganze Welt zu einem Punkt. Es gibt nicht mehr Ost, West, Nord, Süd, es gibt eigentlich auch nicht mehr oben, unten. Alles verschwindet in Kreisen, in Bewegung. Es gibt keine Orientierung mehr im rationalen Sinn. Und wir sehen nur noch Gottes Angesicht. Und in diesem Moment, in dieser Versenkung zu bleiben, dazu ist die Drehung, der Tanz, ein Instrument.
Kleine Kinder können sich ja stundenlang drehen. Irgendwann scheinen wir das zu verlernen.
Kleine Kinder drehen sich ja auch oft und fallen und probieren es trotzdem immer wieder und gewöhnen sich auch dran und haben Freude dran und drehen sich dann eben auch länger.
Für die Erwachsenen lagert man das aus, wenn man auf die Kirmes geht. Das sind fast alles Drehgestelle, ne? Das Riesenrad und alles, was es da heute gibt. Für mich ist da auch noch in dem Drehen sowas spürbar, dass je länger man dreht, also auch jetzt über all die vielen Jahre, die wir das schon gemacht haben, es bleibt immer noch limitiert, egal welche auch ekstatischen Zustände man beginnt zu schmecken. Irgendwann hört man wieder auf. Und das tut unsere Erde nicht. Und das tut der Mond nicht. Und das tun die Planeten nicht. Und da ist so für mich auch immer wieder die Erkenntnis drin, was für eine Kraft eigentlich wirksam ist im Kosmos, die das alles aufrecht erhält. Die Erde sagt nicht plötzlich, ach nee, jetzt bin ich aber müde, jetzt bleibe ich mal stehen. Ne? Oder die anderen Planeten ja auch nicht. Und das dreht sich schon. Mevlana hat denselben Mond gesehen wie ich heute, vor 800 Jahren. Oder es gibt Mystiker, die ja viel älter sind. Und es war immer dieselbe Sonne, es war immer derselbe Mond, immer dieselben Planeten. Und was ist das für eine Kraft, die das aufrecht erhält? Und das ist so eine Frage, die mich auch dann mit der Erfahrung, die ich dann beim Drehen mache, in die Nähe dieser göttlichen Existenz bringt, ohne dass ich weiß, was es ist.
Kannst du über die Erfahrung sprechen? Kann man das überhaupt erklären?
Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber es ist etwas, was ich im Alltag so nie erfahren würde. Es macht mir eine Sicherheit oder es gibt mir eine Sicherheit, dass wir haben ja am Anfang über Glaube gesprochen, an was glaube ich eigentlich oder was ist der Glaube oder so. Da ist ja auch viel drüber philosophiert worden. Aber in dem Moment, wo ich das schmecke, da habe ich eine Gewissheit, dass das, woran ich glaube, richtig ist. Also das ist diese Annahme einer Existenz, wie immer man die jetzt nennt, Allah, Gott oder welche Namen es auch da gibt und die eigentlich namenlos ist, dass es diese Existenz wirklich gibt. Also dass es etwas gibt, was so viel größer ist, so viel mehr Kraft hat, so viel Qualitäten hat, die ich mir gar nicht vorstellen kann, was sich ja auch in den schönen Namen Gottes ausdrückt, dann in dem Sicker, in den Thorsten vorhin gesprochen hat. Das kann ich da anschmecken, antasten, wenn ich dann in so einen Zustand komme. Und das bringe ich ja wieder mit. Und das macht mich in meinem Leben dann ein Stückchen aufmerksamer, auch in meinem Alltag. Da hattest du am Anfang nachgefragt. Also der Alltag verändert sich ja nicht. Der Alltag bleibt ja im Grunde derselbe. Aber der Umgang damit, meine Wahrnehmung, die verändert sich. Und was mir am Sufismus gefällt, ist, dass alles als beseelt im Grunde gesehen wird. Da gibt's ein Lied von Yunus Emre, der hat auch vor 800 Jahren gelebt. Da heißt es, er fragt in diesem Lied, in diesem Gedicht. Und ich fragte die gelbe Blume, hast du nicht Vater, hast du nicht Mutter? Und die gelbe Blume antwortet, ja, weißt du denn nicht, dass die Erde mein Vater und meine Mutter sind? Also da ist ein, wenn ich das jetzt logisch durchdenke, da ist ein erwachsener Mann, der kann denken und fühlen, also ein erwachsener Mann, der unterhält sich mit einer kleinen gelben Blume. Und diese kleine gelbe Blume, die antwortet ihm auch noch. Und das wird ein wunderschönes Gespräch in diesem Gedicht. Und das ist für mich ein Ausdruck meiner Seelenqualität. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich zu Tränen gerührt. Und warum rührt mich das? Ich glaube, das spricht wirklich die Seele an und die Liebe, für die der Verstand, sag ich mal, wir brauchen den Verstand, das will ich gar nicht ausschließen, aber für diese Art der Erfahrung hat der Verstand kein Verständnis. Und es gibt einen Spruch von Mevlana, wo es hieß, die Liebenden saßen miteinander und der Verstand kam. Und er wollte sich zu ihnen setzen, aber er sah, als er keine Beachtung fand, dass er wieder ging. Und dann kam er ein zweites Mal und wieder fand er keine Beachtung und er ging wieder. Und dann kam er ein drittes Mal und setzte sich wieder zu ihnen und als er keine Beachtung fand, da ging er und kam nie wieder. Und das sind vielleicht so Momente dann auch beim Sema, über die du auch gesprochen hast. Da ist der Verstand weg und man ist wirklich in dieser liebenden Einheit.
Dann jetzt einmal einen kleinen musikalischen Ausschnitt von dem Sema von gestern Abend, hier bei Atmaseva, leider ohne Bild. Aber auch so kann man in der Musik versinken, wenn man sich darauf einlässt. Thank you. Dann sag doch bitte noch kurz etwas zu der Fußstellung zu Beginn des Sema.
Beim Beginn eines Rituals grüßen wir die Tradition und stellen dabei den rechten Zeh auf den linken Zeh. Die Frage kam dieses Wochenende immer wieder auf, wieso wir das machen. Und das geht auf eine Geschichte zurück, die sich zu Mevlanas Zeiten im Haus von Mevlana abgespielt hat. Dort gab es einen Koch und einmal gab es Gäste im Haus bei Mevlana und man wartete, saß zusammen und wartete auf das Essen und das Essen kam aber nicht. Und Mevlana ließ schicken nach der Küche irgendwann, war erstmal sehr geduldig, man übt sich in Geduld und wartet und irgendwann ließ er doch schicken und das Essen kam aber nicht, die Nachricht, es dauert noch. Das hat sich nochmal wiederholt und nochmal wiederholt, bis Mevlana irgendwann den Koch kommen ließ und sagen, dass die Gäste müssen irgendwann was zu essen bekommen. Und der Koch kam und Mevlana fragte ihn, was ist heute los? Warum müssen wir so lange warten? Warum gibt es kein Essen? Und der Koch sagte, es täte ihm sehr leid, aber das Essen wird nicht gar, das Feuerholz sei ausgegangen. Und Mevlana sagt zu ihm, du hast doch zwei gesunde Füße. Wenn du kein Holz hast, dann stelle deine Füße unter den Kessel und mit deinen Füßen wird das Essen garen. Wenn man es bildlich sieht, man legt seine beiden Beine wie Scheite unter den Kessel und der Koch war überrascht, aber wollte nicht zweifeln. Man traut, man glaubt seinem Meister und hat keine Zweifel und ging zurück in die Küche, setzte sich vor den Kessel und legte seine Füße übereinander, seine Beine übereinander und in den Kessel. Und tatsächlich kochte es wieder auf und das Essen garte. Aber der Koch hatte doch bei allem Vertrauen einen Rest Zweifel bei der Handlung. Und dieser Zweifel hat dafür gesorgt, dass er sich den großen Zeh am linken Fuß versenkt hat. Und diese Wunde, dieses Verbrennen des großen Zehs am linken Fuß erinnert an diesen kleinen Zweifel, den er hatte. Und danach wurde er Atishbasiveli genannt, dieser Koch. Und es gibt heute eine Türbe, einen Gedenkort in Konya an ihn. Und alle verschiedenen Sufi-Traditionen gedenken vor ihren Ritualen auch an diesem tapferen, mutigen Koch, der diese Anweisung befolgt hat, aber eben auch mit einem Rest Zweifel eine Versehrtheit davon getragen hat. Und als Gedenken bedecken wir den großen Zeh vom linken Fuß mit dem großen Zeh vom rechten Fuß.
Und wie wurde er dann genannt?
Atesh Bazi Veli.
Auf Deutsch?
Der mit dem Feuer spielt.
Du hast vorhin gesagt, dass alles Drehen ja irgendwann wieder zu Ende ist, zumindest bei uns Menschen. Rumi soll sich einmal 3 Tage lang gedreht haben. Gibt es dazu glaubwürdige Quellen?
Also wir wissen davon aus Überlieferungen, aus einem Buch. Ich muss vielleicht doch Azize besser erzählen, auch den genauen Namen von dem Buch.
Also das Buch heißt Ariflerin Menkebeleri, ist im alten Türkisch geschrieben oder in Persisch, das weiß ich nicht genau. Und es wurde zu Mevlanas Lebzeiten schon begonnen, dieses Buch. Und deshalb wissen wir das, da ist das drin beschrieben. Unzählige Male, 3 Tage und 3 Nächte, 5 Tage und 5 Nächte, 7 Tage und 7 Nächte, 16 Tage und 16 Nächte und dann 3 mal 40 Tage und 40 Nächte. Und es ist beschrieben, dass er einmal an 40 unterschiedlichen Stellen zur selben Zeit gesehen wurde. Also,
kannst du über Rumi noch ein bisschen was sagen?
Also Mevlana Celaleddin Rumi kam aus dem heutigen Afghanistan, in der Stadt Belch ist er geboren. Er ist mit einem Vater aufgewachsen, der schon Gelehrter war. Also der war ein sehr gebildeter Mann. Und das war ja zur Zeit der Seldschuken, aber auch der Mongolen-Invasionen. Und es war so, dass erzählt wird, dass der Sultan damals Angst hatte, beziehungsweise da liefen Intrigen, dass Mevlanas Vater den Sultanspalast angeblich annehmen wollte. Und also es lief ein Intrigenspiel und dann hat Mevlanas Vater, Bahodin, hat sich entschlossen, mit der Familie Belch zu verlassen. Und es ist überliefert, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, dass in derselben Nacht 300 Müftis denselben Traum hatten und auch der Sultan, in dem ganz klar wurde, dass Mevlanas Vater nie solche Absichten gehabt hat. Und sie sind dann einsichtig geworden, aber er war dann schon weg mit der Familie. Und ja, und dann sind sie 7 oder 8 Jahre, glaube ich, durch Zentralasien gereist. Also der Mevlana, der kleine Junge, ist dann 7 Jahre lang sozusagen durch die zentralasiatische Kultur gereist, hatte sehr viel Kontakt mit Buddhismus, der damals dort auch sehr stark war. Und er hat auch andere Mystiker auf dem Weg getroffen. Und dann kamen sie irgendwann mal in die heutige Türkei, wo der Vater dann an die Universität gerufen wurde, um da zu lehren. Und als der Vater dann starb, hat Mevlana dann seinen Platz eingenommen. Was noch interessant ist, dass als die Familie nach Konya kam, dann sich in Konya dann niederließ, da gab es dort einen Mystiker, Sadettin Konevi, und der wiederum war ein Ziehsohn von Ibn Arabi, dem großen Mystiker, den alle Tarikats gleich verehren, dem großen Sheikh Uekber, der von allen anerkannt wird, ein Metaphysiker und Mystiker, der dort mit einer Frau verheiratet war, die einen Sohn aus erster Ehe hatte. Und das war dieser Sadettin Konevi. Und dieser Ibn Arabi hat dann diesem Sadettin Konevi gesagt, es wird einer kommen, dem wirst du Lehrer sein, sodass er dann einer der ersten auch wichtigen Personen in Mevlanas Leben war. Also da gibt es unzählige Geschichten, die kann man auch alle in unzähligen Büchern finden und nachlesen. Es ist spannend. Die Mongolen kamen dann tatsächlich und haben Belch dann dem Erdbogen gleich gemacht. Ja, ja.
Hast du ein Lieblingsgedicht von ihm?
Nein. Ich kann nur sagen, als ich dann in dieses Halvet gegangen bin, ich war ja ein weißes, unbeschriebenes Blatt, ohne irgendwelche Ahnung. Man bekommt in dieses Halvet Bücher mit und ich hatte auch welche von Mevlana mit. Und da war eins, das hieß, ich bin Wind und du bist Feuer. Und ich habe das gelesen und ich habe das, glaube ich, bis zur letzten Seite unter Tränen gelesen. Ich habe gedacht, wie kann dieser Mann vor 800 Jahren wissen, was er mir heute schreiben soll? Also es war wirklich rührend. Nein, das ist, kann ich nicht sagen. Ich habe kein Lieblingsgedicht von ihm. Nein.
Hast du eins? Wechselnd. Also ich kann dir keins auswendig sagen. Willst du eins aufnehmen? Da müsste ich gucken. Warte mal.
Thorsten sucht jetzt auf dem Mobile.
Sollte dann eigentlich in den... Also ich fand noch wichtig jetzt am Assise, dass... Was uns ja am meisten berührt heute oder was diesen Wendepunkt auch ausmacht, war ja die Begegnung mit Shamsi Tebrizi. Also es gab einen Wanderderwisch, der schon hellsichtig von Rumi wusste und der kam da nach Konya. Und aus dieser Begegnung zwischen Mevlana Rumi und Shamsi Tebriz war dann eine mystische Freundschaft. Die haben sich zurückgezogen und waren in Einheit miteinander versunken. Und es kam Eifersucht auf, weil Mevlana seinen Pflichten nicht mehr nachkam als Lehrer in der Stadtgesellschaft. Und daraus entspannen sich viele Intrigen. Und erst wurde Shams weggeschickt oder er ging dann auch selbst, weil er nach einer gewissen Zeit der Einheit mit Mevlana und wurde dann aber wiedergeholt, weil Mevlana nach der Trennung zu nichts mehr bereit war. Er war nur noch in Sehnsucht zu ihm. Also wurde er wieder geholt, aber dieser gesellschaftliche Konflikt ließ sich nicht auflösen, sodass wir heute nicht wissen, die einen sagen, er wurde umgebracht, er wurde ermordet von Neidern, dieser Shams, um als Gesellschaftskonkurrenten ihn zu beseitigen. Andere sagen, er ist wieder gegangen und nie wieder aufgetaucht. Jedenfalls ist aus dieser Trennung, aus diesem Schmerz, dieser Shams, ist zum Symbol geworden, zum Angesicht des Geliebten in der Mystik, auch Rumis und in seiner Sehnsucht. Und eigentlich dieser Moment, als aus Mevlana Rumi, aus dem Gelehrten, der Mystiker, der Derwisch wurde, hat mit dieser Sehnsucht zu tun, diese Sehnsucht, die natürlich unsere Sehnsucht zum Göttlichen auch ausdrückt.
Das ist vielleicht auch was Typisches so im Sufismus, diese Geschichten, also wo du das jetzt erzählst, fällt mir ein, dass die erste Begegnung hat in Damaskus stattgefunden und das war eine große Menge und Mevlana saß auf seinem Reittier und dann kam dieser Shams, die kannten sich ja nicht oder kannten sich wohl auf einer anderen Ebene. Und Shams hat einfach das Reittierzügel genommen und ihn angehalten und hat gesagt, du bist der Goldschmied der Welt und du wirst mich verstehen. Und dann verschwand er. Und dann gab es noch einige andere Begegnungen. Und das ist auch was so, glaube ich, was mich am Sufismus lehrt, also was mich lehrt und was mich auch fasziniert, dass es immer wieder Begegnungen gibt und Geschichten gibt, die man sich nicht ausdenken kann. Also die passieren einfach und man hat das Gefühl, ja, das kann nur von irgendwo anders geführt sein. Es kann nur durch eine geistige Kraft geführt werden, in die ich einfach nur vertrauen kann und die ich mich einfach nur hingeben kann. Ja.
Hast du es jetzt gefunden?
Ich habe es, ja. Also das mag ich derzeit sehr gerne. Und das ist aus dem Divan an Shams, den Rumi dann auch geschrieben hat. Ich lese es vor. Wie sollte die Seele nicht fliegen, wenn aus seiner Nähe es singt und lieblich der Spruch seiner Gnade, erhebe dich, vor ihr erklingt. Wie sollte der Fisch sich nicht stürzen vom Trockenen ins leuchtende Meer, wenn lockend die Stimme der Welle zu ihm aus dem Ozean dringt? Wie sollte der Falke zum Sultan nicht eilen geschwind von der Jagd, sobald ihm die Trommel des Herrschers den Ruf »Kehr zurück« zu mir bringt? Wie sollte atomgleich der Sufi nicht drehen sich trunken im Tanz, im Strahlen der Sonne des Bleibens, wo ewiges Bleiben ihm winkt? Schönheit und Freude und Güte und Annehmlichkeit und Genuss, o, dass aller Kummer und Irrtum wie welkes Laub von ihm sinkt. Nun fliege, du Vogel, zu deinem ureigenen Stoff. Vom Käfig bist du befreit, gebreitet dein Federkleid blinkt. So reise vom salzigen Wasser zum Lebenswasser geschwind. Sorg, dass deine Seele vom Staube zum Hochsitze wieder sich schwingt. Wir folgen dir, gehe, o Seele, aus der Welt voll Trennung und Leid in jene, wo man den Becher des ewigen Einswerdens trinkt. Wie lange noch wollen wir bleiben in staubgeschaffener Welt, dem Kinde gleich, das im Rocksaum Staub, Steine und Scherben nur bringt? Wir ziehen zurück unsere Hände vom Staub, fliegen jetzt himmelwärts. Wir fliehen von unserer Kindheit dorthin, von wo der Reife nur dringt. Die staubigen Frommen umhüllten gleich einem Sack dich, o Freund. Zerreiße den Sack, trage aufwärts das Haupt, das er jetzt noch umschlingt. Du liebender Liebster, du künde, dass du allein Herrscher hier bist, da dich ja die Gnade der Frage und Wissens der Antwort durchdringt.
Mhm. Wunderbar. Was kann danach noch gesagt werden? Nur noch Danke. Danke, liebe Azize Güvensch, und danke, lieber Thorsten Haag. Danke für das Gespräch. Danke, dass ihr mit eurer Gruppe Thymata hier bei Atmaseva wart und uns etwas über den Sufismus berichtet habt. Und danke auch, dass ihr uns die ersten Drehschritte beigebracht habt. Der Anfang noch etwas wackelig, aber nach etwas Übung haben sich einige von uns doch ganz wacker gedreht. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiedet sich das Team von Zeit-Podcast für heute von Ihnen. Wer auch einmal einen Sufi-Abend erleben möchte oder sogar ein 10-Tages-Seminar in der Türkei besuchen möchte, da können wir Ihnen gern den Kontakt herstellen. Am Mikrofon sagt Tschüss, Ihre Evelyn Seliger.
Devletliyim deyip fakire gülmez. Medet ya sahib el meydan Medet ya sahib el meydan Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı der deden ihsan Niçin kılmaz bana derman beni bimarı sanmaz mı? Değildim ben sana mayın, sen eyledin aklımıza ayın. Bana tan eyleyen gafil, seni görge hiç utanmaz mı? Fuzuli endişe dağıdır, hemşe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı?